6284.
An diesem sonnigen Donnerstag, den 29. August 2013 um 16 Uhr und gleich eine Minute begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag stehen für den 22. September an. Die Wahlbenachrichtigungen sind schon weitgehend verschickt und im Vorfeld der Wahl haben wir von Radio Free FM die politischen Parteien eingeladen zu einem Gespräch in unsere Plattformsendungen. Heute zu Gast ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und wir haben keine geringere ins Studio eingeladen als unsere Ulmer Bundestagsabgeordnete Frau Hilde Mattheis. Ganz herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Mattheis.
Ja, guten Tag, ich freue mich.
Ja, schön, dass Sie da sind an diesem sonnigen Nachmittag. Frau Mattheis, Sie sind ursprünglich eigentlich keine Politikerin, sondern Lehrerin, obwohl Sie mit ganzem Herzen heute Politikerin sind. Das sieht jeder, der mit Ihnen mal Kontakt hat. Aber als Lehrerin, wie ist es passiert, dass Sie aus der Schule sozusagen in die Politik gewechselt sind?
Ja, erstmal möchte ich sagen, es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die vorher einen Beruf gehabt haben. Und ich rate jedem, bevor er in die Politik einsteigt, wirklich sich irgendwo in einem Beruf zu etablieren, weil Politik bedeutet auch eine gewisse innerliche, inhaltliche und innere Unabhängigkeit. Und ja, mein persönlicher Weg, ich war eigentlich schon immer politisch interessiert und fand nach Tschernobyl, nach diesem Reaktorunglück, ich sollte jetzt mal endlich von den Zuschauerrängen runtergehen, anstatt Haltungsnoten zu vergeben, sollte ich mal mich da einbringen und versuchen auch mitzugestalten. Das habe ich dann sehr schnell gemacht und habe mich bei der SPD eingetragen und bin dort Mitglied geworden. Und seitdem bin ich sehr aktiv in dem politischen Geschehen auf unterschiedlichen Ebenen.
Wenn ich richtig zurückdenke, müsste das so 1986 gewesen sein.
Richtig, ja, richtig.
In die SPD eingetreten wegen der Umwelt, da könnte man ja auch sich vorstellen, dass man in die Partei der Grünen oder zur ÖDP geht. Warum die SPD?
Ja, das könnte man sich auf den ersten Blick vorstellen, aber für mich sind Umweltbelange immer sehr eng verbunden mit sozialen. Und wenn ich den Oberbegriff Nachhaltigkeit nehme, kann ich nicht für eine bestimmte Gruppe nur ökologische Fragen beantworten, sondern ich muss sie mit der Verteilungsfrage verbinden. Und wir sehen das jetzt an der Strompreisdiskussion, dass es darum geht, dass regenerative Energien auch bezahlbar sein müssen, und zwar für alle Haushalte. Deswegen glaube ich, dass man beides nicht trennen kann. Und wenn ich rein auf einer ökologischen Schiene die Welt verändern würde, wäre es mir egal, wie es sich für bestimmte Bevölkerungsgruppen finanziell auswirken würde. Und das, finde ich, geht nicht.
Ich denke, nachher werden wir uns mal ein bisschen näher befassen mit diesen politischen Details. Vielleicht können Sie noch ein bisschen über sich erzählen. Sie kommen ja nicht ursprünglich aus Ulm. Wie hat Sie es denn nach Ulm verschlagen? Wo kommen Sie genau her?
Ja, das ist der typische Weg. Mein Mann ist Ulmer, genauer Söflinger. Also ich komme nach Ulm der Liebe wegen. Und ja, das haben wir vor 30 Jahren sind wir hierher gezogen. Wir haben uns kennengelernt beim Studium in Esslingen. Wir waren beide an der PH. Mein Mann war allerdings schon ausgebildeter Lehrer und war schon im Beruf, als wir uns kennengelernt haben. Und ja, so geht das eben, ne, im Leben. Und ich bin im Sauerland geboren, war dann eben in Esslingen beim Studium und jetzt in Ulm. Und das ist meine Heimat.
Gibt es für Sie die Möglichkeit, sozusagen sich selber innerhalb der SPD zu definieren? Da gibt es ja immer so Flügelkämpfe, wie man so schön sagt. Wo würden Sie sich einordnen?
Ja, das ist bekannt. Da brauche ich gar nicht mich einordnen, sondern das ist ganz klar. Ich bin auch Bundesvorsitzende des Forums Demokratische Linke. Das bedeutet, ich ordne mich dem linken Flügel in der SPD zu. Und bei Abstimmungsdingen habe ich das auch jeweils sehr konsequent dokumentiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist auch, dass man in einer Partei, in einer großen Volkspartei, Flügel zulässt und die unterstützt, weil wir verstehen uns so als Impulsgeber innerhalb der Partei und viele Debatten, die wir jetzt auch im Zusammenhang mit dem Regierungsprogramm geführt haben, entstammen auch den Überlegungen unseres linken Flügels. Zum Beispiel das Bekenntnis, wir müssen Rente 67 aussetzen. Wir müssen auch, was Minijobs angeht, da wieder eine ordentliche Regulierung hinbekommen. Das darf nicht ausufern. Die Dumpinglohnbereiche müssen eingeschränkt werden beziehungsweise über einen gesetzlichen Mindestlohn neu geregelt werden. Die Menschen müssen von ihrer Arbeit leben können. Das sind alles so Überlegungen, die wir maßgeblich mit vorangetrieben haben.
Seit 1986 sind Sie in der SPD. Wie hat Ihre Parteikarriere ausgesehen? Wann haben Sie, haben Sie sich zum ersten Mal für ein politisches Mandat beworben?
Ja, wenn man so neu in der Partei ist, dann hat man ja auch noch nie so Konfliktsituationen aushalten müssen und ist noch nie jemandem auf die Füße getreten. Und dann kommt man sehr schnell in ein Gremium und dann war ich sehr schnell im Ortsvereinsvorstand. Ich glaube, nach einem halben Jahr und sogar nach einem anderthalb Jahren hörte der damalige Ortsvereinsvorsitzende auf. Der Ortsverein war damals ganz groß, hatte 1000 Mitglieder. Das ist jetzt unser Kreisverband. Wir haben da eine Umstrukturierung gemacht. Und dann kandidierte damals der damalige Landtagsabgeordnete, der auch ziemlich konfliktträchtig war in meiner Partei. Und dann haben ein paar Leute gesagt, Mensch, warum willst du nicht antreten? Und dann habe ich gedacht, naja gut, verlieren kann man nichts in einer Demokratie, sondern demokratische, Konkurrenzen werden ausgetragen und sind dann erledigt. Und dann habe ich tatsächlich gewonnen. Das lag nicht daran, dass ich nach anderthalb Jahren schon richtig mich profiliert hatte, sondern das lag daran, dass die den anderen nicht wollten. Und dann war ich Ortsvereinsvorsitzender und habe mit großem Elan hier den Ortsverein geleitet. Und so kommt eins nach dem anderen. Dann war ich im ASF-Landesvorstand. Das sind die Frauen in meiner Partei, die sich da organisieren. War dann Landesvorsitzende der ASF. War dann irgendwann mal im Landesvorstand der SPD. Dann stellvertretende Landesvorsitzende, was ich immer noch bin, obwohl mit vielen Konflikten behaftet. In dieser Agenda 2010-Zeit war das für eine linke Position nicht einfach. Das habe ich immer sehr knapp gewonnen, aber ich habe es gewonnen. Und war dann irgendwann mal im Bundesvorstand meiner Partei und habe eben seit 2002 das Bundestagsmandat.
Wie sieht denn so ein Arbeitstag oder eine Arbeitswoche in Berlin aus, wenn Sie Ihr Amt, Ihr Mandat ausüben?
Ja, ich fliege in der Regel sehr früh morgens nach Berlin. Manchmal sieht man mich morgens um 6 Uhr schon im Zug nach Stuttgart.
Also Montag früh am Bahnhof?
Ja. Und fliege dann nach Berlin. Dann wartet natürlich erstmal eine Besprechung in meinem Bundestagsbüro in Berlin unter den Linden. Dann gehe ich in der Regel in eine erste Gremiumssitzung, manchmal ist auch Bundesvorstandssitzung gleich an dem Montag, mache dann Büroarbeit, bereite die Woche inhaltlich vor, habe abends dann die Landesgruppe, das sind die SPD-Bundestagsabgeordneten aus Baden-Württemberg, die sich dann treffen in der Landesvertretung. Am Dienstagmorgen beginnt schon sehr früh meine Arbeitsgruppensitzung Gesundheit. Ich bin ja Gesundheitspolitikerin und im Gesundheitsausschuss. Und dann ist mittags parlamentarische Linke. Da treffen sich die Linken in der Fraktion zum Mittagessen. Meistens haben wir einen Gast. Ich bin auch stellvertretende Sprecherin der parlamentarischen Linken. Und nachmittags haben wir Fraktionssitzung. Und abends habe ich meistens irgendein Treffen mit irgendwelchen Leuten aus der Gesundheitsbranche. Wir Gesundheitspolitiker sind da hart umworben, immer. Am Mittwoch haben wir Ausschusssitzung, bis mittags um 2 meistens. Und dann beginnt die Plenarsitzung. So, und parallel dazu sind oftmals Treffen mit unterschiedlichen Gruppierungen. Dann wollen die Psychotherapeuten ein Gespräch, dann wollen die Hausärzte ein Gespräch. Und so ist dann eigentlich alles ziemlich durchgetaktet. Und am Donnerstag ist Plenumstag. Da habe ich dann meistens auch parallel, wenn nicht Gesundheitspolitik oder Verteilungspolitik auf der Tagesordnung steht, Gremiumssitzungen. Ich habe dann meine Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit, da bin ich die Sprecherin. Freitags ist ebenfalls Plenartag und dann fährt man schon wieder in den Wahlkreis zurück.
Jetzt können wir das uns ein bisschen vorstellen. Wie sieht es aus? Haben Sie da eine Zweitwohnung in Berlin?
Ja, zur Freude meiner Kinder habe ich da eine Zweitwohnung direkt am Hackischen Markt, 2 Zimmer. Und unsere erwachsenen Töchter finden das natürlich ganz toll. Wir waren jetzt erst mit Familie 4 Tage beim Deutschlandfest in Berlin und dann ist die Wohnung natürlich für ein paar Leute relativ klein, aber es geht. Das ist dann so eine Art Jugendherbergssituation. Das ist dann ganz nett, vor allen Dingen für meine Enkeltöchter.
Am Hackischen Markt, da gibt es eine schöne bayerische, nicht Kneipe, sondern ein Gasthaus mit gut bürgerlich Essen und schön dunkles Bier. Also richtig gemütlich. Und die Straßenbahn ist da noch sichtbar am Hackischen Markt. Woran erkennt man, ob es früher mal Ost- oder West-Berlin war? Wenn eine Straßenbahn fährt, ist es former East Berlin.
Genau, so ist das. So ist der Unterschied, richtig.
Gibt es dann noch ein bisschen Freizeit, richtig Freizeit auch in Berlin? Gibt es dann Bekanntenkreis, einen typisch Berliner Bekanntenkreis von der Hilde Mattheis?
Also es klingt jetzt zwar ein bisschen blöd, aber ich habe tatsächlich einen Vetter in Berlin. Mein Vetter Achim wohnt seit vielen, vielen Jahrzehnten in Berlin. Er ist ein bisschen geflohen aus dem Sauerland, weil er nicht den gesellschaftlichen Normen meines kleinen Herkunftsdorfes entsprochen hat und fühlt sich in Berlin da sehr frei. Und wir treffen uns hin und wieder mal mit seinem Lebensgefährten zusammen. Das ist so die einzige familiäre Bindung, die ich in Berlin habe. Ab und zu kommt meine Familie. Ich habe aber auch unter Kolleginnen und Kollegen sehr nette, ich möchte fast sagen, Freundschaften gefunden, wo man sich austauscht und wo man sich auch abends mal in einer Frauenrunde trifft. Aber das kommt eher selten vor, weil für uns alle sind die Tage sehr durchgetaktet.
Kulturelles Leben in Berlin?
Leider gar nicht. Man müsste es sich richtig strikt vornehmen. Aber ich gestehe, ich bin niemand, der so gerne alleine ins Theater geht und so. Das ist eher etwas, wenn meine Familie in Berlin ist, dann planen wir sowas. Aber alleine weniger.
Im Alltag weniger. Wie viel Ihrer Gesamtzeit verbringen Sie in Berlin? Wie viel in Ulm? Aufs Jahr verteilt?
Ach, ich denke mal so, ja, wie soll man sagen? Ein Drittel, zwei Drittel in Ulm, weil die Wochenenden ja meistens hier in Ulm sind, Gott sei Dank. Ulm-Alb-Donau, vielleicht sind es auch 2/5, 3/5, also so ungefähr.
Also doch einige Zeit, in der Sie hier sein können. Was machen Sie, wenn Sie in Ulm sind oder im Alb-Donau-Kreis unterwegs?
Ja,
wie sieht Ihre Arbeit hier aus?
Ja, ich habe viele Termine natürlich. Ich besuche Organisationen, Verbände. Ich war hier vorhin bei einer Ausbildungsstätte für alleinerziehende Frauen, die nach einem sehr schwierigen Start ins Berufsleben nochmal eine Ausbildung machen möchten, obwohl sie Kinder haben. Solche Dinge besuche ich gerne und natürlich regelmäßig, auch natürlich außer Wahlkampfzeiten, habe jetzt viele, viele Wahlkampftermine. Gestern war zu meiner großen Freude Hannelore Kraft in Neu-Ulm. Wir haben jetzt dann die Vorbereitung für Per Steinbrück am 10.9., der nach Ulm kommt. Also da ist wirklich einiges zu tun. Ich habe jetzt heute gerade eine liebe Kollegin, die Angelika Graf, bei mir hier im Wahlkreis. Da fahre ich jetzt nachher mit ihr nach Laichingen. Da werden wir mit den Besucherinnen und Besuchern über den demografischen Wandel diskutieren, wie der zu gestalten ist. Also ich habe schon sehr viele Termine und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man im Wahlkreis präsent ist. Und gestern war ich zum Beispiel in Munderkingen mit der Sozialministerin Katrin Altpeter. Also es ist wirklich vielfältig. Das ist auch das Schöne, dass man sehr viele unterschiedliche Menschen trifft, sich auch selber dabei immer wieder hinterfragen kann, bist du auf der richtigen Schiene, denkst du das Richtige, müsstest du an der einen oder anderen Stelle deine Meinung korrigieren, bist du offen genug für neue Anregungen oder festgefahren. Ich glaube, das ist so die Herausforderung, die ich sehr schätze dabei.
Politikerin aus Leidenschaft mit Herz, Hilde Mattheis im Radio Free FM Studio hier in Ulm in der Plattform. Als ich Sie vorhin gefragt habe, was Sie denn für Musik mag, hat sie gesagt Rolling Stones. Und habe ich gemeint, mögen Sie auch so engagierte Sachen wie Pete Seeger, If I Had a Hammer? Und hat sie auch gemeint, ja. If I had a hammer, I'd hammer in the morning.
Ja, super. Immer wieder ein schöner Titel und ist natürlich immer wieder schön anzuhören. Ich meine, so Lieder über Frieden und Liebe sind ja natürlich Dinge, die man immer hören kann und sollte. Konstantin Wecker ist für mich da zum Beispiel auch immer jemand, der so den musikalischen Genuss verbindet mit einer politischen Aussage. Das finde ich immer ganz gut.
Hilde Mattheis ist zu Gast in der Plattform bei Radio Free FM. Sie ist unsere Bundestagsabgeordnete der SPD. Und die SPD hat vor wenigen Tagen den 150. Geburtstag gefeiert. Und ich denke, was Piet Sieger gesungen hat, das ist weitgehend deckungsgleich mit der Geschichte dieser Partei. Vielleicht können Sie diese Geschichte so ein bisschen uns näher bringen.
Ja, das war ja immer das Streben nach Emanzipation und Demokratie, die meine Partei geprägt hat, 150 Jahre lang. Wir haben uns auch in der Gründungszeit nicht gerade einfach getan. Da gab es ja, wenn man da an Rosa Luxemburg und LaSalle denkt, ja schon auch unterschiedliche Strömungen. Aber für uns alle war immer klar, ja, dieser Grundgedanke, dass es einfach darum geht, für alle Menschen die Möglichkeit zu schaffen, sich zu entwickeln und auch sich frei zu machen von so ganz Grundbedürfnissen, die der Mensch hat, wie Essen und Arbeiten, dass das gesichert ist in einem reichen Land, dass man teilhaben kann, demokratisch mitgestalten kann, dass auch die Teilhabe am Wohlstand und der Aufstiegsgedanke immer garantiert wird. Das hat die SPD so immer geprägt. Und das finde ich, das merkt man auch heute noch, dass wir da in einer Geschichte auch nie unseren Namen geändert haben. Und dass viele Personen da sind, die auch in dieser langen Reihe Dinge angestoßen hat. Da muss man natürlich an erster Stelle immer auch Willy Brandt nehmen mit dem Thema Ost-West-Konflikt und mit seinem Kniefall in Warschau. Und ich finde, auch Herbert Wehner hat in der Nachkriegszeit ganz viel für diese Partei getan. Oder Kurt Schumacher, da sind wir ja sehr verbunden hier gerade in Ulm mit, weil er ja auch sehr verfolgt von den Nazis hier in Ulm am oberen KZ Oberen Kuhberg eingesessen ist und trotzdem nicht gebrochen wurde, obwohl er da auch mit seiner Behinderung wirklich schikaniert wurde, in übelster Weise. Man würde das auch sogar Folter nennen. Also alles das hat meine Partei geprägt bis hinein in die jetzige Zeit, dass auch Leute, die da 40, 50 Jahre dabei sind, ihr Parteibuch nie abgeben würden, weil SPD, in der SPD zu sein, ist eine Haltungsfrage.
Es war ja auch ein Vertreter der SPD, der nach dem Ersten Weltkrieg in Berlin die Republik ausgerufen hat.
Ja, ja. Und dass wir jetzt da natürlich unmittelbar in diesen historischen Gebäuden wieder parlamentarische Arbeit leisten können und dieses Fenster ist gegenüber dem Reichstag, wo Scheidemann ausgerufen hat, da finde ich, ist das natürlich schon, man ist sich da der historischen Bedeutung dieser Partei immer bewusst.
Heute wird ja das Schloss neu errichtet in Berlin. Wenn man in diesen, also in Berlin ist, dann kann man jetzt im Prinzip Fortschritte sehen. Was halten Sie von dem Neubau? Ist das sinnvoll? Da soll ja ein Museum rein vor allem.
Ja, dieses Schloss, das da gebaut wird, ist ja eine hart umstrittene und umkämpfte Geschichte. Da waren auch viele aus meiner Partei, die in Berlin quasi ihr Mandat haben, konträre Ansicht. Ich glaube, dass so ein historisches Gebäude schon immer auch so ein Stück weit aus der Vergangenheit heraus für die Zukunft was bewegt. Aber in dem Fall war ich emotional da relativ gelassen und entspannt.
Waren Sie schon mal in der Humboldt-Box, um da rüber zu schauen? Haben Sie das
mal gemacht? Nein, war ich noch nie, aber ich müsste da mal hingehen, das stimmt. Aber in der Nähe wohne ich ja. Wenn man zwei Kurven weiterfährt, ist der Hackische Markt. Ich nehme Ihre Anregung gerne mal an.
Eben, wäre doch mal super. Also, jetzt haben wir gesagt, SPD hat eine ganz tolle, große Tradition. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, wäre natürlich jeder gerne in der SPD gewesen. Wie würden Sie denn jetzt ganz konkret die Parteien, die wichtigsten Parteien voneinander abgrenzen? CDU, FDP, Grüne, Linke zur SPD. Wo sind die größten Unterschiede? Wo gibt es eventuell grundsätzliche Berührungspunkte?
Ja, ich glaube, das ist das Menschenbild, das uns trägt und gestaltet. Und wenn ich die andere große Volkspartei, die CDU, nehme, dann haben die ja schon das Menschenbild, das nicht sehr emanzipatorisch ist, sondern ein Menschenbild legen sie ihrer Politik zugrunde nach dem Motto, wenige haben das Recht zu bestimmen, weil die ein Stück weit mehr wissen und besser sind als die anderen. Und die werden das wohl schon richten. Das ist so ein gipfelt auch in so einem marktwirtschaftlichen Gedanken, der da heißt, der Markt wird alles schon richten für diese Gesellschaft. So. Und wir sagen, nein, der Markt muss den Menschen dienen und nicht umgekehrt, die Menschen dem Markt. So, das ist unser fundamentaler Unterschied. Und ich glaube auch, das merkt man in der Ausgestaltung der politischen Ziele sehr deutlich. Und die FDP geht darüber noch mal ein Stück weit hinaus. Die sind ja dermaßen marktradikal, dass sie im Prinzip nur wollen, dass ein paar wenige in diesem Land alles haben und die anderen sich mit dem wenigen begnügen müssen. So. Die Linken, das tut mir immer ein Stück weit weh, weil eigentlich hätten wir aus der Historie nach der Wiedervereinigung sagen müssen, kommt doch bitte zu uns. Ich glaube auch, dass da viele Existenzen, dass diese Konflikte auch daraus resultieren, dass viele, die der SPD den Rücken gekehrt haben und dann zu der Linkspartei gegangen sind, dieses der SPD den Rücken kehren, nicht verkraftet haben. Ich kenne viele, die einfach in ihren Wurzeln und in ihrem Herzen SPDler sind. Und daraus resultiert sich ein Konflikt, den wir irgendwann mal überwinden müssen. Weil ich glaube, dass wir in vielen, vielen inhaltlichen Dingen übereinstimmen. Und in dieser Grundausrichtung, weil muss es irgendwann auch mal gelingen, dass wir, sag ich mal, ohne diese historische Hürde miteinander umgehen können. Und die Grünen, ja, die Grünen sind in einer Zeit, haben die sich gegründet, als die SPD, obwohl Eppler und auch andere in meiner Partei sehr früh schon die ökologische Frage gestellt haben, aber das in der Partei noch nicht so angekommen ist, wie wir uns das hätten wünschen können, haben sich die Grünen gegründet. Und die sind aber, was ihre Werte anbelangt, schon so sozial nicht, wie ich hin und wieder mal feststellen kann. Da glaube ich, muss man auch klare Unterschiede in der Ausrichtung vieler sozialer Fragen erkennen. Aber natürlich ist die Übereinstimmung mit den Grünen wesentlich stärker als mit der CDU-CSU.
Das heißt, im Prinzip streben Sie eine rot-grüne Koalition nach den Bundestagswahlen an. Ist das richtig?
Das ist richtig. Wir würden uns sehr freuen, wenn das gelingen würde, weil das würde einen echten Politikwechsel möglich machen. Weil wenn Parteien koalieren, bedeutet das natürlich auch immer, dass sie sich in einem Koalitionsvertrag annähern müssen. Und die Annäherung zwischen Rot und Grün ist eine, die kein langer Weg ist. Aber die Annäherung zwischen SPD und CDU, da haben wir doch fundamentale Unterschiede. Und das wären Kompromisse, die ich nicht unbedingt eingehen möchte.
Was wäre, wenn, Frau Matthais, wenn nach der Bundestagswahl die SPD und die Grünen nur gemeinsam mit den Linken eine Koalition bilden könnten? Steinbrück schließt ja eigentlich im Moment jedenfalls aus, mit den Linken eine Koalition einzugehen und auch eine Tolerierung durch die Linken. Aber kann das endgültige Wort sein oder wird man dann möglicherweise doch die ungeliebte Große Koalition vorziehen? Wie sieht es aus?
Ich glaube, dass uns in dieser Frage eine größere Offenheit gut täte. Das glaube ich, weil, wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, die Wege zwischen uns nicht so weit auseinander liegen. Und ich glaube, das ist meine persönliche Ansicht, dass eine große Koalition für meine Partei eine große Zerreißprobe bedeuten würde.
Ich glaube,
aber ich bin ein Mensch und ein Rädchen.
In Sachen große Koalition haben Sie ja auch hier in Baden-Württemberg schon mal federn lassen müssen, kann man sagen, oder?
Ja, das war Mitte der 90er Jahre. Ich meine, auch 2009 aus der Großen Koalition auf Bundesebene sind wir, obwohl wir an vielen Stellen einfach auch viele Dinge richtig gemacht haben und uns gut durchgesetzt haben, eben als Verlierer aus dieser Konstellation rausgegangen. Jetzt bin ich nicht jemand, der nach Verlieren und Gewinnen sich orientiert, sondern danach, was hat man für die Menschen erreicht und was hat man nicht erreicht. Und da muss man dann unterm Strich einfach sagen, dass in solchen Konstellationen wir nicht unbedingt für die Menschen, das war die Wahrnehmung der Leute, deshalb haben sie auch so gewählt, viel erreicht haben, obwohl ich jetzt als politisch Mitverantwortliche sagen könnte, das und das und das, die ganzen Konjunkturpakete in der Krise und so, ohne uns wäre das nicht gekommen. Alles klar, aber es ist nicht angekommen. Und von daher glaube ich auch, dass uns diese Konstellation nicht gut täte.
Peer Steinbrück ist aber nun mal der Kanzlerkandidat. Wer ist Peer Steinbrück? Was zeichnet ihn aus?
Na, er ist ein klarer politischer Kopf. Es zeichnet ihn aus, das schätze ich sehr, eine direkte Sprache, das kann ich jeder vertragen. Aber ich glaube, dass man sich auf das, was er dann sagt, auch verlassen kann. Und auch wenn in den Jahren, in denen wir gemeinsam in der Fraktion sitzen, das, was er sagt, mir nicht immer gefallen hat, aber die Verlässlichkeit ist eine, die ich sehr, sehr schätze. Er ist jemand mit großer politischer Erfahrung, der auch klar eine Vision hat, die er umsetzen möchte als Kanzler dieses Landes. Und ich glaube, dass er da auch sehr tatkräftig ist. Und so eine Politik, wie wir es gerade erleben, des Hinhaltens und des eigentlich Nicht-Agierens und damit Nicht-Falsch-Machens, wird es bei ihm nicht geben.
Er hat ja schon ein paar klare Aussagen getroffen, Mindestlöhne, auch bei Mieten, Mietbremse. Wie kann man das umsetzen?
Ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch hier in Ulm die Situation, dass viele Studierende billigen Wohnraum einfach suchen und dass es schwierig ist und dass Wohnen neben Nahrung, Arbeit, Wohnen und das Recht auf Wohnen eben zu den Grunddingen gehört, die man im Leben einfach gerne hätte. Und das zu garantieren, das ist klar, bei Neuvermietung darf einfach die Miete nicht so hochgeschlagen werden, dass für bestimmte Bevölkerungsgruppen dies unerschwinglich wird. Und dieser Mietpreiswucher ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben in der Stadt. Und beim Thema Maklergebühren, ja, wer bestellt, der bezahlt. Warum sollen diejenigen, die den Makler nicht eingeschaltet haben, die Maklergebühren bezahlen? Also das sind, finde ich, alles so Themen, die der Peer Steinbrück richtig gut kommuniziert.
Wir nähern uns langsam den Inhalten an und einigen weiteren Fragen natürlich. Bis dahin wollen wir uns ein bisschen entspannen, mit Hilde Mattheis ein bisschen nach Kalifornien reisen und
okay,
relaxen.
Wohin?
Chillen heißt es. California,
chillen?
Einfach California.
Ah, gut.
Messy Star.
Okay.
Ja, so langsam die Träume von Kalifornien gehen sie zu Ende. Wir sind wieder im Radio Free FM Studio hier in Ulm mit Hilde Mattheis in der Plattform. Und Frau Mattheis, wer sind denn Ihre persönlichen Vorbilder aus der Politik oder haben Sie vielleicht auch Vorbilder aus anderen Gebieten?
Ja, also ich finde natürlich, Willy Brandt hat mich politisch ziemlich geprägt. Ich durfte einmal hinter ihm sitzen, hier war er im Kornhaus. Das war schon faszinierend, ihn als Menschen zu erleben und wie er im Prinzip eine ganze Generation geprägt hat. und eine ganze Generation begeistert hat, die dann wirklich in die Partei eingetreten sind. Ich bin ja da viel später auch eingetreten, etwas später eingetreten. Aber er war doch schon eine Figur, die mich unglaublich immer noch fasziniert. Das ist das eine. Und solche Menschen wie Nelson Mandela oder Martin Luther King oder Leute, die einfach den Mut hatten, in besonderen Situationen auch ihre Meinung zu offenbaren und zu sagen, hier, für viele Menschen brauchen wir ein Stück weit eine andere Regulierung, damit Menschen einfach freier sind, sich eher emanzipieren können, sich mehr entwickeln können. Das, finde ich, ist schon immer ganz, ganz überzeugend. Und da gibt es ja viele, viele Menschen. Da brauche ich gar nicht ins Dritte Reich gehen, sondern auch in der Gegenwart. Leute, die sich besonders engagieren, gibt es ja wirklich, Gott sei Dank, in unserem Land und in der Welt ganz viele.
Frau Mattheis, Sie sind stellvertretende Sprecherin der Arbeitsgruppe Gesundheit. Was ist denn los mit unserer Gesundheitspolitik? Weil aus allen Richtungen wird jede Gesundheitsreform kritisiert. Und was würden Sie denn konkret ändern, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten?
Ja, also diese Gesundheitspolitik ist eine Sache, die immer weiter weg gerät durch den jetzigen Gesundheitsminister auch, der ja jetzt in diesen Tagen gesagt hat, jeder muss auch die Möglichkeit haben, in eine private Versicherung gehen zu können. Das heißt, man entsolidarisiert dieses System. Und das finde ich sehr, sehr schlimm. Weil jeder hat einen Anspruch, meine ich, in unserem reichen Land auf eine ordentliche Gesundheitsversorgung. Da darf es keine Zwei- oder gar Drei-Klassen-Medizin geben. Sondern unsere Idee ist ja die der Bürgerversicherung, zu sagen, alle sollen in diese Solidarität eingebunden sein und wir wollen, dass alle am medizinischen Fortschritt teilhaben können. Aber dieser Gesundheitsmarkt, und das ist wirklich ein großes Problem in der Umsetzung wirklich guter Ideen, dieser Gesundheitsmarkt ist einfach so riesengroß und da gibt es viele, viele, die einfach sehr viel profitieren können. Da meine ich jetzt nicht den Arzt, der mit Leidenschaft seinen Beruf ausübt, sondern da gibt es ja viele Unternehmen in der Gesundheitsbranche, die davon existieren. Und das sind ja Milliardenbeträge im dreistelligen Bereich, die da im Kreislauf drin sind. Und da ist natürlich die Begehrlichkeit groß. Deswegen glaube ich, dass man mit der ordentlichen Finanzierung über eine Bürgerversicherung auch so Dinge wieder regulieren muss, dass Krankenhäuser nicht in private Hand gehen, sondern dass kommunale Krankenhäuser und Landeskrankenhäuser und Universitätskliniken einfach, was die finanzielle Ausgestaltung anbelangt, auch pflegerisches Fachpersonal ordentlich bezahlen können, dass die Qualität stimmt, dass es keine Anreize gibt, möglichst viele Knie-OPs oder Hüft-OPs zu machen, um über die Runden zu kommen. Also da gibt es schon viele Dinge, die man regulieren kann, bis hin natürlich auch dazu, wer ist eigentlich der Lotse in diesem System, wie muss die Versorgungslandschaft aufgebaut sein. Und da wäre mir der Hausarzt am liebsten als Lotsen, der einen auch kennt, wo man womöglich seit vielen, vielen Jahren hingeht und der dann so qualifiziert ist, dass er auch weiß, also in dem Bereich, da muss ich den Spezialisten hinzuziehen und den Facharzt hinzuziehen. Also da gibt es schon einige Weichen anders zu stellen.
Es gibt ja so dieses Stichwort Melkkuh-Kassenpatient und im Prinzip durch diese ganzen Pauschalen hat man so das Gefühl, der Arzt schaut immer auf die Uhr, nach so und so vielen Minuten muss er den nächsten reinnehmen, weil sonst kommt er mit dem Kassenpatienten nicht über die Runden.
Ja, also das ist ein richtiges Problem, dass wir die Gebührenordnung anders gestalten und ich glaube, da müssen wir wieder eine Richtung einnehmen, dass die sprechende Medizin auch gut bewertet und bezahlt wird. Da darf es wirklich nicht sein, dass im Prinzip Ärzte auf die Uhr gucken müssen, sondern die gehören ordentlich bezahlt. Aber der Patient gehört im Umkehrschluss eben auch mit großer Qualität versorgt. So. Und das jetzt genauer auszuführen, ist ein richtig, das ist sehr komplex im Gesundheitswesen. Aber ich finde, die Leute haben zu Recht den Anspruch und die Akzeptanz einer guten Gesundheitsversorgung zeigt es ja auch. Das ist ein Grundbedürfnis für den Menschen, eine gesicherte Versorgung zu haben, egal wo er wohnt, auf dem Land oder in der Stadt. Und das muss die Politik hinkriegen. Und ich glaube, wir haben da auch ein ganz gutes Konzept.
Dann sind Sie, Frau Mattheis, Vorsitzende der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit. Das ist ja überhaupt grundsätzlich ein Thema der SPD. Aber was ist es, was bedeutet es für Sie im Besonderen?
Ja, im Besonderen bedeutet das, dass wir uns der politischen Themen, egal aus welchem Bereich sie kommen, annehmen und sagen, wir könnten uns im Prinzip vorstellen, wie die Lösung sein könnte. Ich mache das fest, das ist ein interdisziplinärer Ansatz, der hat mich schon immer sehr begeistert, weil ich glaube, dass man Dinge nicht lösen kann, wenn man sich auf einer einzigen Spur, ohne zu gucken, wie es auf anderen Spuren sich entwickelt, angehen kann. Sondern ich mache es an dem Beispiel Strompreis fest. Als vor anderthalb Jahren die Debatte hochkam, na, wie kriegen wir es hin, erneuerbare Energien sehr viel stärker zu unterstützen, ohne dass in den privaten Haushalten der Strompreis so in die Höhe geht, habe ich in meiner Arbeitsgruppe Leute aus dem Umweltbereich eingeladen, aus dem Wirtschaftsbereich eingeladen und aus der Sozialpolitik eingeladen. Und wir haben miteinander diskutiert, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir es zum Beispiel hin, dass nicht je mehr Strom ich verbrauche, umso billiger wird der Strom, sondern dass die Progression anders ist? Also zu sagen, je mehr Strom ich verbrauche, umso mehr muss ich eben auch bezahlen. So, und dass man auf jeden Fall sichert, dass der Grundbedarf an Strom bezahlbar bleibt, so eine Art Grundsockel bezahlbar bleibt, dass zum Beispiel Menschen im Hartz-IV-Bezug, deren Kühlschrank kaputt geht, sich dieses Thema weiße Ware nicht aus zweiter oder dritter Hand den Kühlschrank besorgen, sondern dass es um Energieeffizienz geht. Und da haben wir jetzt dann auch in unserem Regierungsprogramm so kleine Förderprogramme wollen wir dann umsetzen, dass die Menschen Kleinstkredite gegeben werden, damit sie eben auch einen Kühlschrank kaufen können, der Energieeffizienz wirklich aufweist. Solche Dinge, das ist die Aufgabe der AG Verteilungsgerechtigkeit. Da gucke ich also über meinen Gesundheitsbereich ganz weit hinaus. Oder das Thema Eurokrise und Bankenregulierung. Da haben wir sehr intensiv diskutiert und da gibt es auch von mir eine Initiative Europa geht anders, wo eben das Spardiktat der Frau Merkel schlicht und ergreifend hinterfragt wird und gesagt, was bedeutet das für die Menschen in Griechenland, dass die Renten gekürzt werden, dass der Mindestlohn runtergefahren wird, dass die Gesundheitsversorgung zusammengeschlagen wird. Das sind so Dinge, die mich da in dieser Funktion interessieren und wo ich auch an verschiedenen Punkten Impulse setzen kann.
Was zum Beispiel, was ist so das Interessanteste, was Sie da bisher schon erlebt haben oder bewirkt haben?
Das Interessanteste ist, dass ich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen europäischen Ländern, die ähnlich denken und die wissen, wie sich das auswirkt, an einer Geschichte arbeite, um das, was jetzt im Herbst auf europäischer Ebene angegangen wird, dass nämlich die Spardiktat auf alle Länder ausgeweitet werden wird, dass die sogenannte Troika womöglich auch nach Deutschland reiten wird. Ich sage das symbolträchtig, also ist klar im übertragenen Sinne. Und hier guckt, wie wir unsere Haushalte gestalten und damit im Prinzip Parlamente auch einigermaßen außer Kraft setzt. Solche Dinge sind also eine Fortführung dessen, was ich da debattiert habe und wo wir uns über verschiedene nationale Parlamente jetzt zusammengeschlossen haben. Da sind also Franzosen dabei, sind Italiener dabei, sind Österreicher dabei. Und wir werden da im Herbst nach der Bundestagswahl eine gemeinsame Initiative starten und das sehr viel stärker auch in die gesellschaftliche Debatte bringen, weil klar ist, wir sollten Parlamente stärken, nicht schwächen. Spardiktate führen nicht dazu, dass die Gerechtigkeitsfrage richtig gelöst wird, sondern Spardiktate führen dazu, dass viele Menschen am unteren Rand der Gesellschaft noch stärker beeindruckt und beeinflusst werden, aber nicht dazu, dass zum Beispiel die reichen Griechen sich beteiligen an den Lasten, die jetzt im Moment im Staate zu tragen wären. Das alles, denke ich, muss man mit starker Nachhaltigkeit betreiben, damit Europa auch ein soziales Europa wird.
Frau Matthijs, jetzt ist Wahlkampf, wir sind mittendrin. Wie sollte ein Wahlkampf allgemein aussehen? Wie sieht Ihr persönlicher aus?
Also wie ein allgemeiner Wahlkampf aussehen sollte, das mag ich mich gar nicht getrauen, das zu schildern, weil jeder hat eine andere Wahrnehmung davon. Was ich mir aber sehr stark wünsche und was ich jetzt in den letzten Tagen auch spüren kann, ist, dass das Interesse für die Wahl gestiegen ist. Da hatte ich vor einigen Wochen starke Bedenken, ob die Bevölkerung überhaupt in der breiten Mehrheit sich die Inhalte der Parteien überhaupt interessiert. Da bin ich jetzt wirklich sehr erleichtert. Das passiert im Moment. Da wird sehr viel nachgefragt, was ich richtig finde. Und da müssen wir auch sehr viel Auskunft geben, was ich sehr, sehr richtig finde. Und da bedeutet das, in vielen Gesprächen einfach dafür zu werben. Erstens, wirklich zur Wahl zu gehen, zu wissen, dass Demokratie nicht vom Himmel fällt, sondern dass man für Demokratie arbeiten muss und dass alles das, was in diesem Land existiert, auch einen richtigen, dicken, demokratischen Pfeiler braucht. Denn sonst werden wir im Prinzip von anderen Kräften bestimmt, die nicht so verankert sind in der Gesellschaft. Und das ist mein erstes wichtiger Punkt, für den ich werbe. Beteiligt euch, fragt nach. Und das Zweite ist natürlich, interessiert euch für die Inhalte meiner Partei. Und die halte ich natürlich für richtig, ist klar.
Sie sagen, das Interesse wächst bei den Leuten. Wie ist es denn im Hinblick auf die Stimmung der SPD gegenüber? Denn im Moment sind ja Ihre Umfragewerte noch nicht so hoch.
Nee, die sind wirklich nicht hoch. Und das kann sich auch im Prinzip niemand abschließend erklären. Es gibt immer so Deutungsversuche und ich habe natürlich auch einen Deutungsversuch. Ich habe den Eindruck, wir müssen sehr viel Vertrauensarbeit machen und sehr viel Überzeugungsarbeit in den nächsten Wochen noch leisten, dass wir es ernst meinen mit unseren Korrekturen und dass klar ist, dass wir da auch eine Gewährleistung für abgeben, dass wir da nicht wanken und nicht wackeln, sondern der Mindestlohn mit unserer Regierung kommt und. Alles das, was wir aufgeschrieben haben, kommt. Ich glaube, da darf es kein Wackeln geben und kein Wanken. Und das ist der Punkt, der für mich jetzt im Moment wichtig ist, das zu kommunizieren.
Bieten Sie auch für Bürger außerhalb des Wahlkampfs Sprechstunden an? Wie kann man sich an Sie wenden?
Ja, viele. Ich mache viele Sprechstunden. Da rufen viele an, schreiben eine Mail oder sonst kommen vorbei im Bürgerbüro in der Söflinger Straße 145. Und da finden sehr viele Gespräche statt. Es geht viel um, ist meine Rentenversicherung oder es geht viel um Krankenversicherung, warum wird der elektrische Rollstuhl nicht genehmigt? Und da ist man natürlich als Mandatsträger gefragt, auch in sehr direkten persönlichen Fällen zu helfen. Und es ist mir auch ein Anliegen, da zu helfen.
Kann man sich da persönlich einschalten und was bewirken bei Ämtern oder irgendwo anders?
Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. In vielen, vielen Fällen kann man das nicht nur, dass diejenigen, die man dann anspricht oder anschreibt, sowas wie einen Rechtfertigungsdruck haben, sondern oftmals kann man auch bewirken, dass den Menschen ganz direkt geholfen wird. Und das ist natürlich sehr schön.
Was ist denn Ihre bewegendste Geschichte aus diesem Bereich? Kontakt mit Bürgern?
Naja, wenn es dann um Kinder geht oder so, die krank sind und die wo die Gesundheitsversorgung nicht optimal ist und man kann dann einschreiten und kann helfen und kann dann womöglich auch eine andere Versorgung vermitteln, das berührt einen natürlich sehr direkt. Also das, oder wenn ältere Menschen relativ hilflos gegenüber Versicherungen sind und man kann ihnen eine Unterstützung gewährleisten in der Bewältigung ihres Alltags. Das sind Dinge, die einen natürlich dann sehr freuen, weil einfach der mitmenschliche Gedanke da zum Tragen kommt.
Auf dem Weg zum Studio hat jemand gefragt, was halten Sie von der Legalisierung von Cannabis? Konnten wir nicht mehr beantworten, weil wir mussten unmittelbar auf Sendung. Können wir jetzt beantworten?
Ich hätte wahrscheinlich auch die junge Dame sehr enttäuschen müssen, weil ich bin Gesundheitspolitikerin. Wir haben uns mit Drogen- und Suchtproblematik sehr intensiv auseinandergesetzt. Und ich glaube, dass eine Legalisierung nicht unbedingt dazu beitragen würde, mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem eigenen Leben zu stärken. Ich glaube, man muss sehr viel andere Dinge tun, um jungen Leuten so Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg.
Hilft aber eine Penalisierung der Konsumenten weiter?
Wir haben ja schon, was die Legalisierung anbelangt, Straffreiheit in bestimmten Bereichen erwirkt. Ich glaube, dass man die Drogen- und Suchtpolitik, was den präventiven Gedanken anbelangt, sehr viel stärker ausbauen muss. Ich glaube, dass das Suchtverhalten in unserer Gesellschaft etwas ist, was wirklich bis rein in Bevölkerungsschichten ein Problem darstellt. Wenn ich vor allen Dingen auch, ohne jetzt auf die Drogen, die wir im Sprachgebrauch meistens so meinen, hingehe und im Bereich der älteren Menschen mir das angucke, sind viele, viele ältere Menschen alleingelassen mit ihrer Suchtproblematik. Das sind Dinge, die wir, glaube ich, gesellschaftlich sehr viel stärker in den Blick nehmen müssen.
Aktuell natürlich sehr im Blickpunkt die NSA-Affäre, wenn man sieht, wie Cameron mit der Zeitung The Guardian umgeht. Wenn man
das finde ich empörend, muss ich wirklich sagen.
Was kann man denn von hier aus überhaupt tun, damit diese Bespitzelungen, die ja staatlich organisiert sind, damit die irgendwo ein Ende haben, damit wir wieder vertrauensvoll ins Internet gehen können?
Wissen Sie, was mich besonders überrascht, ist, dass bei Diskussionen diese NSA-Geschichte fast keine Rolle spielt. Ich bin da sehr erstaunt, weil natürlich bin ich auch Internetnutzerin und natürlich bin ich auch auf Facebook und natürlich schreibe ich meine Mails und finde es gut, dass man diese Art der Kontakte und des Austausches machen kann. Und natürlich habe ich auch, wenn ich telefoniere im Bundestagsbüro, habe ich den Anspruch, dass ich da nicht abgehört werde. Ja, ich meine, jetzt bin ich nicht an der absoluten Regierungsspitze, aber auch als Bundestagsabgeordnete habe ich viele Gespräche, die einfach ein Grundvertrauen haben müssen. Und mir dann vorzustellen, dass ich da abgehört werde und dass meine Daten gespeichert werden, nicht nur, wenn ich als Kunde irgendwo hier in einem Geschäft mit einer Kundenkarte irgendwie mich registrieren lasse, oder wenn ich im Kaufhaus bin, mit meinem Abrechnungszettel mich irgendwie registrieren lasse, sondern ganz direkt, wenn ich telefoniere, dann finde ich das schon empörend. Und ich meine, solche Fiction-Geschichten wie hieß dieser Roman nochmal vor ein paar
1984.
Jahrzehnten? Ja, zum Beispiel, ja, die werden auf einmal Realität.
Oder und sind das, fast schon überholt?
Sind fast schon überholt.
George
da haben Sie
Orwell.
Recht.
Müsst jeder mal lesen, George Orwell. Ja, aber was kann man Wirksames tun? Was würden Sie
also
sagen?
Also da, finde ich, muss jetzt die Bundesregierung, egal wie die aussieht, muss sagen, neben einer absoluten Transparenz wollen wir, dass über Vertragssysteme klar ist, das ist strafrechtlich nicht erlaubt. So.
Das ist eine klare Aussage, finde ich auch wichtig und wirklich gut, weil das Vertrauen ist einfach weg im Moment.
Ja. So ist und das sehe ich genauso. Und jedes Mal, wenn man natürlich hier mit Handy unterwegs ist, weiß ich, wer mich da überwacht. Ja, ich meine, das finde ich nicht sehr prickelnd, muss ich wirklich sagen.
Ganz aktuell auch das Problem in Syrien. Da ist ein Staatschef, der wohl seine Bevölkerung terrorisiert. Was kann man gegen den tun? Was soll man gegen den machen?
Wissen Sie, da sind ja viele jetzt an der Spitze, nicht nur der Regierung, auch in den USA, in den Regierungen jetzt in den USA im Überlegen mit irgendwelchen kriegsähnlichen Antworten. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich finde, wenn man die Situation, die in den letzten Wochen so eskaliert ist und die natürlich diese verachtungswürdigen Anschlag mit Chemiewaffen Tausende von Menschen das Leben gekostet hat, da finde ich, ist die humanitäre Seite wird im Moment viel zu wenig diskutiert. Und wir wissen, dass fast 1,5 Millionen im Libanon Zuflucht gesucht haben, dass an der türkischen Grenze ganze Gigantenstädte von Flüchtlingen aufgebaut worden sind, dass Hunderttausende von Kindern, die allein sind, unterwegs sind. Und dann hat diese Bundesregierung die Antwort, wir nehmen 5000 syrische Christen auf. Das, finde ich, ist schon einer humanitären Regierung also nicht angemessen, sondern ich glaube, dass man diese humanitäre Geschichte sehr viel stärker, auch mit Geld, den Leuten helfen muss. Nicht mit Kriegsgeheul, sondern mit wirklich Unterstützung im humanitären Bereich. Ich bin sehr zurückhaltend. Afghanistan ist noch nicht abgeschlossen. Mein Schwiegersohn war in Afghanistan. Und ich möchte Ihnen die Geschichten, die er mitgebracht hat, hier nicht erzählen. Aber Krieg ist für mich persönlich nie eine Antwort.
Die Erfahrung zeigt, die Länder, gerade Afghanistan, Irak, da sind die Leute jetzt wieder draußen, wieder weg, aber die hauen sich weiterhin die Köpfe ein, wenn man es ganz brutal sagen möchte. Man schafft es nicht, wirklich Befriedung reinzubringen, oder?
Ja, man hat vielleicht auch den Schwerpunkt ein Stück weit so gewählt, dass die Unterstützung von vor allen Dingen den Kleinbauern nicht so durchgeschlagen hat, dass die in ihrer Existenz gestärkt sind, wie man es eigentlich vom Ansatz her wollte. Man muss sich da, glaube ich, auch als Nation, die da reingegangen ist, in eine fremde Kultur immer fragen, ist das in Ordnung gewesen und habe ich die richtigen Instrumente angewandt? Also ich bin keine Außenpolitikerin, aber ich bin jemand, der unter politischen Vorzeichen Krieg nicht als ein Mittel für die Regulierung von Konflikten ansieht. Und ich habe in der Geschichte kein Beispiel dafür, dass ein Krieg sowas geschafft hat.
Vielen, vielen Dank, Frau Mattheis, dafür, dass Sie da waren, dafür, dass Sie uns tolle Antworten gegeben haben hier in der Plattform. Die Zeit ist um. Ich wünsche Ihnen jetzt noch
ein spannendes Gespräch.
Jo, finde ich auch. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen und spannenden, tollen Wahlkampf.
Ich fahre jetzt nach Leichingen, ja.
Gute Fahrt.
Dankeschön.
Und dann sehen wir ja am 22. September, was passiert ist.
Und gehen Sie zur Wahl.
Das empfehlen wir allen. Und damit sagt Friedrich Hoog, danke fürs Zuhören in der Plattform bei Radio Free FM. Wir sagen, we rise again. Vielleicht gilt das ja auch für die SPD gegenüber den aktuellen Umfragewerten. Google Bordello.